wenn junge Paare sich trennen, dann höre ich immer, es hat nie mehr gepasst. Bei uns hat es öfter mal nicht gepasst, aber da sind wir halt durch und danach hat es wieder gepasst.
Für mich hat Liebe sehr viel mit Respekt zu tun und auch mit diesem Fallenlassen. Man macht sich so ein bisschen nackig. Liebe baut sich, finde ich, erst auf, wenn du die Person so wirklich kennengelernt hast.
Ich kümmere mich mehr um mich selbst, seit es möglich ist. Wo meine Mutter dann mal gesagt hat, ich soll mich doch mehr um meinen Mann und die Familie kümmern, ne? Das wäre wichtiger.
Herzlich willkommen zur allerersten Folge von Alter, Generation, Diskutieren. Mein Name ist Chiara Dombeck.
Und ich bin Viktoria Fuchs. Und wir sprechen in diesem Rheinpfalz-Podcast mit der Generation unserer Großeltern, natürlich aus der Pfalz.
Genau, und wir diskutieren gemeinsam mit Ihnen über gesellschaftliche Themen. Heute geht es um eines der schönsten Themen, die es gibt, die Liebe. Aber hat sich Liebe und Dating über die Jahre verändert und lassen sich die jüngeren Generationen heute weniger auf feste Beziehungen ein als früher? Über das und noch viel mehr sprechen wir heute mit Michaela aus Speyer. Sie ist in ihren 70ern und hat ihren Ehemann damals in ihrer Jugend kennen und lieben gelernt. 3 Kinder, 5 Enkelkinder und 4 Enkelhunde später sitzt sie heute bei uns und wir sind sehr gespannt auf ihre Geschichten. Hallo Michaela.
Ja, hallo.
Es freut uns, dass wir hier heute in Speyer sein dürfen und du bist ja seit 54 Jahren mit demselben Mann verheiratet.
Oh ja, ich war 17, mein Mann war 21.
Das ist jetzt aus heutiger Sicht betrachtet, ja, würde man sagen, früh. Als ich 17 war, glaube ich, habe ich noch nicht annähernd an dieses feste Konstrukt der Ehe gedacht. Warum hast du so früh geheiratet und wie war das damals?
Ja, das war wie bei vielen, die so früh geheiratet haben, dass ich schwanger war. Wir haben dann auch ein 5-Monats-Kind bekommen, ne? Ja, und damals war das auch so, dass man mit 21 erst volljährig war und die Erlaubnis der Eltern notwendig war. Die habe ich natürlich bekommen. Meinen Eltern lag auch sehr daran, dass das dann wirklich ganz ordentlich vor sich geht.
Für dich gab es ja damit, zumindest von außen betrachtet, wohl nicht diese berühmten wilden 20er. Hattest du jemals dann, dadurch, dass du so früh geheiratet hattest, das Gefühl, irgendwie vielleicht auch was verpasst zu haben?
Eigentlich nicht. Ich habe oft gedacht, wenn ich nicht so früh geheiratet hätte, wäre ich gut dabei gewesen, denke ich mir. Ich war sehr neugierig und hätte wahrscheinlich auch so ziemlich alles mitgemacht. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich was verpasst habe, weil ich sehr früh, ich habe immer noch 6 Geschwister und hatte einen Bruder, da war ich 12, als er geboren wurde und den habe ich eigentlich die ersten 5 Jahre, bis ich geheiratet habe und ausgezogen bin, vorwiegend versorgt und das war wie mein Kind. Ich habe mich dann eigentlich auch darauf gefreut, ein eigenes Kind zu haben. Natürlich war das nicht sehr einfach. Wir hatten auch keine Unterstützung, wir haben das alles selber gemacht. Aber ist uns gut gelungen. Und ja, dann waren die Kinder aus dem Haus, dann ist man nur zu zweit, wo wir vorher nicht so viel Zeit hatten zu üben. Und ja, aber ich bin sehr zufrieden, wie es gelaufen ist.
Das ist schön zu hören auf jeden Fall. Chiara, kommen wir zu dir. Du bist ja jetzt genau Mitte 20, das heißt, du bist in diesen wilden 20ern, wenn man so sagen mag. Was denkst du denn dann über Michaelas Erfahrungen? Könntest du dir vorstellen, so früh zu heiraten?
Also mit 25 könnte ich mir immer noch nicht vorstellen, zu heiraten. Ich glaube, mit 17 auch noch weniger. Was aber daran liegt, dass ich noch nicht so gesetzt bin in meinem Leben. Also ich studiere noch, ich habe kein festes Einkommen. Ich bin allgemein noch nicht in der Phase, wo ich sagen würde, ich möchte mich jetzt langfristig binden. Ich finde es aber gleichzeitig so unfassbar schön, dass man so viele Jahre mit jemandem zusammen verbringt, so viele Momente teilen kann und einfach mehr Zeit zusammen verbracht hat, als man alleine verbracht hat.
Wenn wir mal ein bisschen jetzt zurückspulen in quasi ja mit 17 noch die Jugend. Kannst du uns von deinem ersten Date erzählen? Und Chiara, vielleicht magst du im Anschluss dann auch im Vergleich dazu von deinem letzten ersten Date erzählen.
Ja, das kann ich genau erzählen. Das war am 19. Februar 69. Da war Fasnacht und wir waren in Speyer im katholischen Vereinshaus. Eigentlich hatte ich so ein schlechtes Zeugnis, dass meine Eltern gesagt haben, ich darf nicht gehen. Da habe ich gesagt, heute ist Fasnachtsdienstag noch einmal und dann durfte ich gehen. Und da war dann mein Mann. Mein jetziger Mann war da auch. Ich war mit einer Freundin dort und da haben wir uns da kennengelernt, haben viel gemeinsam getanzt und als mein Vater mich abgeholt hat, hat mein Mann gerade noch gesagt, am Sonntag um 3 auf der Hauptstraße. Und so haben wir uns dann getrennt und dann bin ich nach Haus. Und meine größte Sorge war, dass ich ihn sonntags um 3 auf der Hauptstraße nicht erkenne, weil wir ja verkleidet waren. Und habe ich gedacht, oh, mal sehen. Aber wir haben uns gefunden, wir haben uns erkannt.
Und was habt ihr dann gemacht bei eurem ersten Date? Einfach nur gesprochen oder habt ihr was unternommen?
Auf der Hauptstraße ist man flaniert bis zum Dom, bis zum Altpörl. Und wenn ich mich richtig erinnere, waren wir im Café Engel und haben da ganz brav Kaffee getrunken.
Sehr schön, das klingt nach einem wirklich schönen ersten Date. Wie war das jetzt bei dir, Chiara? Wie war denn letztes erstes Date?
Sehr unspektakulär, würde ich sagen. Wir waren auch Kaffee trinken, das schon. Aber also wir haben uns online halt kennengelernt und da haben wir dann erstmal ein bisschen geschrieben und dann irgendwann haben wir gesagt, okay, lass uns einen Kaffee trinken gehen. War auch ganz nett, aber danach war für beide, glaube ich, klar, dass das jetzt auch nicht nochmal ein zweites Date wird.
Also nicht die große Liebe gefunden.
Auf keinen Fall.
Okay, aber bleiben wir mal beim Dating. Wenn man sich datet und man gefällt sich und man trifft sich nochmal und nochmal, kommt ja auch irgendwann die Frage, ist man zusammen? Datet man erst noch ein bisschen? Ist man, heutzutage sagt man ja auch so irgendwie Situationship, also man trifft sich zwar oft, aber so richtig zusammen ist man nicht, ein bisschen schon, also man weiß es nicht so richtig. Jetzt im Vergleich zu früher und heute, ab wann ist man eurer Meinung nach zusammen, beziehungsweise ab wann war man früher zusammen? Hat es da auch irgendwie geheißen, nach dem dritten Date, wenn es da gepasst hat, ist man zusammen oder wie war das?
Also ich glaube, wir haben uns da gar keinen Gedanken gemacht, ob wir zusammen sind oder nicht. Wir waren einfach zusammen. Ne? So lange haben wir nicht geprüft. Wir waren zusammen und haben geguckt, dass es passt. Und das ist auch was, was ich schon oft gehört habe und auch ein bisschen schade finde, wenn junge Paare sich trennen, dann ist das häufig, nachdem sie Kinder bekommen haben. Und das ist ein großer Einschnitt. Das ist ja die Zweisamkeit, die funktioniert erstmal gar nicht mehr, weil das Kind unheimlich viel fordert. Und dann höre ich immer, es hat nicht mehr gepasst. Da habe ich schon oft gesagt, bei uns hat es öfter mal nicht gepasst. Aber da sind wir halt durch und danach hat es wieder gepasst. Na, also wenn jeder mitmacht, müssen beide natürlich dabei sein und aufeinander zugehen. Und wir haben es immer wieder hingekriegt.
Das ist wirklich schön zu hören. Wie ist es bei dir, Chiara? Also was würdest du sagen, ab wann ist man heute zusammen? Ein bisschen wurde es ja jetzt schon angedeutet. Ist es so, dass vielleicht ist oft da?
Ich würde schon sagen, dass vielleicht ist oft da, aber bei uns ist es ähnlich, dass auch nicht mehr gefragt wird, sind wir jetzt zusammen oder nicht. Es ist so ein flüssiger Übergang, würde ich sagen. Aber also man bekommt öfters schon mit, dass manche sich unsicher sind. Ist man jetzt zusammen, ist man nicht zusammen? Ist es für die eine Person, sagen wir mal, exklusiv oder denkt die andere Person doch, dass das nur was Lockeres ist? Also wenn nicht kommuniziert wird, dann wissen beide oft nicht, ob man jetzt denselben Weg geht oder nicht.
Jetzt haben wir darüber gesprochen, was ihr sagen würdet, ab wann man zusammen ist und festgestellt, oft ist es ja doch der fließende Übergang. Ab wann würdet ihr denn sagen, spricht man von Liebe und was bedeutet dieses Wort eigentlich für euch? Also wie würdet ihr es definieren?
Liebe ist nichts, was von Anfang an da ist. Das baut sich auf. Es gibt, finde ich, so Anziehung auf den ersten Blick. Das auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass es verknallt sein, verliebt sein ist. Aber Liebe baut sich, finde ich, erst auf, wenn du die Person so wirklich kennengelernt hast. Und wenn du, für mich hat Liebe sehr viel mit Respekt zu tun und auch mit diesem Fallen lassen. Man lässt sich fallen gegenüber der anderen Person, man macht sich so ein bisschen nackig und man akzeptiert aber genau, dass die Person oder der Partner das oder die Partnerin das genauso macht. Und das ist dann, finde ich, Liebe.
Chiara hat es schon sehr gut gesagt. Ich sehe das ganz ähnlich. Am Anfang ist es ein Verliebtsein, das ist nicht die Liebe. Und die Liebe, die wächst mit der Zeit. Das hat viel mit Vertrauen und sich fallen lassen und auch gemeinsame Erlebnisse, auch schwere Erlebnisse, negative Erlebnisse prägen auch die Liebe. Das trägt auch dazu bei, denke ich.
Jetzt waren wir schon beim Online-Dating und der Liebe und haben auch schon gesagt, heutzutage findet man das ja vor allem online, weil irgendwie in Person klappt es manchmal nicht ganz so gut. Genau, und da gibt es ja jetzt unzählige Möglichkeiten mit diversen Apps, die es auf dem Markt gibt, von Tinder über Bumble und ich glaube Raya, die Version für prominente Leute, die dann unter sich eher daten wollen. Also da gibt es ja wirklich, glaube ich, alles. Kennst du einige dieser Apps vielleicht, Michaela?
Also ich habe schon den ein oder anderen Namen gehört und ich finde es auch toll, dass es das gibt, weil nicht jeder ist in der Lage, so normal auf dem Markt jemanden kennenzulernen. Ich habe ja auch in der Pflege gearbeitet, da hat man auch immer die Kolleginnen, viel Spätdienste, viel Nachtdienste. Da war auch oft die Möglichkeit für einen Verein oder einen Chor oder irgendwas, war gar nicht gegeben, weil man ja erst dann um 8:30 oder 9 rauskam. Da hat eigentlich schon alles angefangen. Und von daher denke ich, wenn jemand dann so nicht ausgeht oder da keine Möglichkeit hat, jemanden zu finden, finde ich solche Apps super. Also ich weiß auch von älteren Menschen, die verwitwet sind oder geschieden, dass die auch über solche Apps jemanden kennenlernen. Ansonsten muss ich sagen, ich bin froh, dass man sich früher so hat kennenlernen können. Heute hört man ja überall, dass es fast nur online möglich ist. Es war ja auch mit Corona ganz schwer für die jungen Menschen, jemanden kennenzulernen. Und ich habe aber schon vor vielen Jahren, also vor fast 30, 40 Jahren erlebt, 3 Kolleginnen haben online 3 Männer kennengelernt. Und alle 3 sind mit ihren Männern verheiratet. Die eine hat schon Enkelkinder. Also war damals auch zum Teil schon üblich, ne? Aber als wir geheiratet haben, war das nicht so.
Wir haben uns überlegt, in eine App, die Chiara benutzt, reinzugucken.
Genau, also ich benutze momentan Bumble. Und Bumble oder allgemein, diese ganzen Apps funktionieren ja so, dass man swiped, also man wischt entweder nach links, wenn man die Person nicht gut findet, oder nach rechts, wenn man die Person gut findet. Und man sieht erstmal beispielsweise ein Bild von der Person selbst mit Name und Alter. Und dann sieht man so ein paar Sachen, die er selbst angegeben hat. Also was er sucht, beispielsweise eine feste Beziehung, einfach locker daten, wie groß er ist und seine Interessen meistens. Also wir haben jetzt hier Nico, der gerne ins Fitnessstudio geht und zeltet. Und dann kann man eben auch so ein paar Fragen noch beantworten, die das Ganze noch ein bisschen individueller machen. Er hat jetzt hingeschrieben, eine witzige Sache, an die ich die ganze Zeit denke, ist Zitate aus Harry Potter.
Das wäre was für meine Enkelin. Ja.
So, wie war das? Kontaktdaten einmal weitergeben.
Das ist aber erst 12.
Okay, dann ist der Alterunterschied vielleicht ein bisschen zu groß.
Machst du das allein oder mit Freundinnen?
Also es ist immer sehr lustig, wenn man das mit Freundinnen gemeinsam macht. Manchmal swipen oder wischen meine Freundinnen auch für mich, was sie denken, was für mich gut wäre. Ja, aber meistens, also das ist vielleicht auch so ein bisschen Online-Dating heutzutage. Man macht das einfach so, irgendwann, wenn man mal Zeit hat. Man ist in der Bahn und denkt, ach, jetzt könnte ich mal kurz mal hier 10 Leute, wäre das was oder wäre es nicht. Aber genauso schnell ist es dann auch verflogen. Sollen wir mal swipen? Würdest du sagen, Nico 23 wäre was?
Ja.
Genau, für die Zuhörer vielleicht. Nico sitzt mit Hemd auf einer Bank, ich glaube vor der Kulisse von Heidelberg. Man sieht den Neckar im Hintergrund. Also auf den ersten Wisch eigentlich jetzt gar kein schlechter erster Eindruck, oder? Wenn wir haben nach rechts gewischt.
Das stimmt. Und dann geht's einfach weiter. Dann hat man Maxim hier, 23, sportlich gekleidet, auf einer Wiese sitzend.
Duales Studium. Das gefällt mir. Sieht jetzt auch gar nicht so schlecht aus. Ich mach nochmal nach rechts.
Ah ja. Okay, dann machen wir noch eine dritte Person. Paul, 24. Der hat in seiner Bio stehen, ich probiere es mal mit Gemütlichkeit.
Oh.
Zu sehen auf dem ersten Bild nicht so viel.
Nee. Glaub nicht, dass er was für dich ist.
Okay.
Intuition.
Ja. Wenn du jetzt das so siehst und man ja wirklich in wenigen Sekunden ja eigentlich entscheidet, finde ich sympathisch, unsympathisch oder das stört mich und das, wie würdest du das so bewerten? Nimmt es so ein bisschen was vom Dating, wenn man so schnell einfach urteilt über so, wenn man das ein bisschen negativ auch sagen wir über so Oberflächlichkeiten, weil richtig viel Infos bekommt man ja jetzt nicht unbedingt.
Also mir kommt das Ganze vor wie so ein Handyspiel und nicht wie im normalen Leben. Und das wäre auch meine Frage. Bist du nur in Online-Plattformen oder lernst du auch so jemanden kennen? Gehst du tanzen oder?
Ja, aber es ist nicht mehr so wie früher, dass man tanzen geht und da Menschen kennenlernt, weil das oftmals, glaube ich, auch, also viele Menschen trinken ja und das ist oftmals eher unangenehm, würde ich sagen, im Club kennenzulernen. Aber sonst, klar, lernt man über Freunde, die Freunde von Freunden oder auch jetzt Sport beispielsweise, schon auch Leute kennen. Ich finde es auch deutlich besser, als das online zu machen, weil man ja die Person direkt, wie du gesagt hast, vor den Augen hat. Man kann die Person einschätzen, man weiß, okay, auf das kann ich mich einlassen, so.
Ja, da sind wir eigentlich auch schon direkt bei meiner nächsten Frage. Denn was würdet ihr denn sagen, wie Online-Dating diese Art und Weise, wie Menschen Beziehungen eingehen, verändert?
Also es verändert auf jeden Fall die Art und Weise, wie Menschen Beziehungen eingehen. Ich glaube oder ich kann mir vorstellen, dass man schneller eine Beziehung eingeht, man aber weniger Intentionen dahinter hat. Also nicht so wie früher, dass man sozusagen die ganze Energie auf eine Person dann fokussiert, wenn man denkt, die wäre was, mit der könnte ich mir ein Leben vorstellen, sondern man ist, oder ich kann mir vorstellen, dass man so ein bisschen zweigleisig fährt, weil man so ein bisschen Selbstschutz auch hat. Man will sich nicht zu schnell zu fest binden, weil man ja auch nicht weiß, wie die Person auf der anderen Seite vom Handy drauf ist. Ich glaube aber auch, dass das einfacher ist, auch zum Beispiel in anderen Ländern jetzt irgendwie Personen zu finden, die vielleicht gut sind für jemanden. Also früher war das ja wahrscheinlich mit Briefen oder wenn man mal im Urlaub war, dann so eine Urlaubsbekanntschaft. Und heute ist das, glaube ich, deutlich einfacher, auch mit Social Media. Und man hat aber gleichzeitig auch eben diesen Konkurrenzdruck. Weiß nicht, ob man das Druck nennen kann, aber man ist sich bewusst, dass viele Menschen auf diesen Plattformen sind und man vergleicht sich automatisch immer. Also die Person ist lustiger oder die Person ist, was weiß ich, schöne Fotos oder so. Und ich glaube, da muss man so ein bisschen für sich selbst auch aufpassen, dass man da nicht in so einen Strudel gerät. Aber ich finde trotzdem, dass es eine gute Sache ist. Weil wie du gesagt hast, manche Leute, die haben andere Arbeitszeiten, die schaffen es vielleicht nicht, direkt nach der Arbeit tanzen zu gehen oder in den Verein zu gehen. Und dann ist es schon auch gut. Und ich glaube auch, dass man auch die Möglichkeit hat, mehr Menschen kennenzulernen, auch einfach durch die Art.
Ja, da höre ich dann schon, dass das heute schon ziemlich anders ist. Es ist ja schon allein, dass wir waren beide aus Speyer. Wir haben unser ganzes Leben in Speyer gelebt, außer die ersten 10 Monate. Und heute ist es ja dann so, wenn man über so eine Online-Plattform jemanden kennenlernt, kann der mehrere hundert Kilometer weg wohnen. Das war ja dann früher mit Telefonieren und alles. Ah ja, ich war dann auch, nachdem wir uns kennengelernt haben, ein halbes Jahr in Mainz in einer Familie. Das wäre so ein Praktikum gewesen für meine Ausbildung, die ich eigentlich zu dem Zeitpunkt starten wollte. Und da war das schon sehr schwierig, Kontakt zu halten unter der Woche, weil das Telefonieren irre teuer war. Das ging nur über das Telefon, das an der Wand hing, wo man dann auch mitten im Haus telefoniert hat, wo jeder auch alles hören konnte. Ne? Also das ist dann schon ein großer Unterschied. Ne?
Ja, das war definitiv einfacher, als dann das vielleicht auch, wenn das Telefon auch mitten im Haus hängt, zum Beispiel dann auch noch irgendwelche privaten Sachen im Hausflur oder so zu teilen. Und am Ende lauscht jemand noch gerne, weil es ja dann vielleicht interessant werden könnte.
Ja, zum Beispiel 4 Brüder, die ich hatte, ne? Also die waren da sehr interessiert, was wir da am Telefon dann so von uns geben. Ne?
Ja, das glaube ich. Ich finde, das ist auch wirklich sehr, sehr großer Unterschied, dieses aufwendigere damals miteinander in Kontakt zu treten und zu bleiben, eben dadurch, dass es technische Hürden gab, die heute abgebaut worden sind. Ja, aber jetzt ist es ja auch so, unserer Generation wird ganz oft vorgeworfen, dass wir gar nicht mehr so wirklich feste Beziehungen eingehen wollen. Also uns wird unterstellt, dass wir dann das Gefühl bekommen, wenn wir jetzt eine feste Beziehung eingehen, vielleicht verpasse ich ja was Besseres. Und da wäre jetzt die Frage, ist es heutzutage schwieriger, die richtige Liebe zu finden?
Ja, das ist schwer zu sagen. Also ich denke, das hat beides Vorteile. Heute ist natürlich mit den Medien und mit Handy und alles ist das Angebot riesig, ne, wie du auch schon gesagt hast. Und ich krieg das heute natürlich auch. Wir haben 3 Kinder, wir haben 5 Enkeltöchter, lauter Mädchen. Also das sind auch, die Älteste ist 22. Und da sieht man das schon, ne, dass es dann heißt, vielleicht. Und manchmal habe ich das Gefühl, sie warten immer drauf, dass was Besseres kommt. Und bei uns war das halt so, du hast dich nur in Speyer umgeguckt, ne? Da war ja nicht mehr, wir sind ja nicht irgendwie noch weggefahren. Aber da gab es auch mehr Zusammensein. Ne? Also ich war auch lange Jahre im Musikverein, da war immer nach der Probe, waren wir dann alle zusammen und waren bis 1-2 Uhr all zusammen da noch. Und da gab es auch mehrere Paare, haben sie auch mehrere Paare gefunden. Und jetzt ist es so, es wird geprobt und alle gehen sofort nach Haus. Also es fehlt so ein bisschen an gemeinsamen Unternehmungen. Da war einfach noch viel mehr. Wir haben noch Hexennacht gefeiert. Und nichtsdestotrotz denke ich, dass es auch heute sehr gute und auch sehr ernste Beziehungen gibt, sehe ich auch bei meinen Enkelkindern. Habe mich total gefreut, dass meine älteste Enkeltochter sich jetzt mit 22 verlobt hat. Das ist ja auch eine Seltenheit heutzutage. Und also das kann man nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt ganz bestimmt auch heute noch ernsthafte Beziehungen, die bestimmt auch lange dauern und lange währen.
Das finde ich auch. Also ich glaube, dass klar, die Auswahl ist groß. Man kann sich, weiß nicht, wen aussuchen, aber wenn ich die Auswahl habe, aber jemanden gefunden habe, der passt, dann ist mir ja die Auswahl egal, weil dann passt diese Person ja zu mir und dann ist sie mir ja mehr wert als die Auswahl an Anonymen, die da potenziell werden könnte. Klar hat es, glaube ich, diesen Kennenlernprozess schwieriger gemacht oder ja größer gemacht, aber diese richtige Liebe, die ist immer noch die gleiche eigentlich im Endeffekt.
Kann man denn überhaupt davon reden, den oder die Richtige oder den Richtigen zu finden? Gibt's das? Ich meine, nach 54 Jahren Ehe würdest du sagen, dein Mann ist und war der Richtige? Also gibt es das, so wie man sich das auch gerne romantisiert vorstellt?
Also jetzt kann ich das sagen, aber das ist so, wie ich vorhin gesagt habe, es gibt Höhen und Tiefen und manchmal denkt man, ne? Aber in 54 Jahren weiß ich, es kommt nichts Besseres nach und es hat sich bewährt und also man hat ja auch viel zusammen erlebt und es schweißt zusammen. Und auch zu dem Thema Liebe nochmal, die Liebe verändert sich auch. Ne? Dieses Verliebtsein, wo nur so eine ganz enge Gemeinsamkeit ist, man macht alles zusammen und so. Also ich glaube, das hält meistens kein Leben lang. Und meine Tochter hat mal zu ihr gesagt, das Geheimnis eurer Ehe ist, dass auch jeder, ich weiß nicht, ob man sagt, seinen Weg geht oder dass ein jeder auch das tut, was er gerne macht. Mein Mann ist jetzt zum Beispiel jeden Tag schwimme überhaupt nicht gern. Ich laufe gern und ich lese gern und wir machen jeder das, was er gerne macht und auch gemeinsam machen wir viel oder einiges auf jeden Fall. Und die Familie ist ja auch ganz wichtig, also mit 3 Kindern und 5 Enkelkinder und dann noch 4 Enkelhunde, das gehört auch noch dazu. Das schweißt natürlich auch zusammen. Das ist uns total wichtig, ne, dass für die Familie da zu sein. Und die sind auch für uns da. Also unsere Kinder sind immer für uns da, wenn wir sie brauchen und umgekehrt auch.
Das finde ich echt schön, weil ich hätte jetzt im ersten Moment gesagt, ich weiß nicht, ob es die richtige Person gibt. Ich wünsche es mir, aber ich weiß es nicht, weil so, wenn man jetzt im Freundeskreis die Eltern anguckt, man schon, oder was sie eben erzählen, da ist es oft so, dass man den Eindruck bekommt, dass es keine glückliche Ehe ist und dass man manchmal so ein bisschen fragt, okay, wäre es nicht besser, wenn beide sich irgendwie scheiden lassen würden, weil offensichtlich funktioniert das ja gerade nicht. Aber ich finde diesen Gedanken sehr schön, dass man etwas nicht wegwirft, was man so aufgebaut hat und dass man daran arbeitet. Ich kann mir gut vorstellen, dass es aber auch Personen gibt, die nur zu einem bestimmten Zeitraum passen und dann irgendwie diese Individuen, die man ja ist in der Beziehung, dass die dann irgendwie so weit auseinandergehen, dass man keinen gemeinsamen Nenner mehr findet und dass man dann sagt, okay, dann ist es okay für beide, wenn beide eben unterschiedliche Wege gehen.
Das ist ja auch die Frage, wann stellt man das fest, ne? Das ist so... Ja. Kann wirklich, manchmal ist es so, dass es dann gar nicht mehr klappt und dann ist es auch gut, wenn jeder seinen eigenen Weg geht und hat die Chance, noch ein neues Glück zu finden. Zu unserer Zeit war das ja, da hat man sich auch nicht getrennt, ne? Das ja. haben uns auch meine Eltern vorgelebt und das ist so, das gab es eigentlich, ich weiß gar nicht, ob ich geschiedene Eltern kannte oder so, das gab es ganz wenig.
Jetzt kommen wir zu quasi der ersten und einzigen Kategorie im Podcast. Wir haben nämlich in jeder Folge 3 Aussagen, über die ihr diskutieren sollt. Und ich denke, wir legen am besten direkt einmal los. Und zwar die erste Aussage ist, ältere Generationen haben die Liebe besser verstanden, weil ihre Beziehungen lange halten.
Ich finde... dass die Länge der Beziehung nicht zwangsläufig was darüber aussagt, ob man Liebe besser verstanden hat oder nicht, weil man sich oft oder früher nicht getrennt hat, weil es sich nicht gehört hat, sich zu trennen und man dann ab und an eher unglücklich dann in der Beziehung war, aber da drin geblieben ist, obwohl man eigentlich alleine sein wollte. Und deswegen weiß ich nicht, ob man das so verallgemeinern kann. Ich glaube aber, dass Menschen, die in langen Beziehungen sind, dass man von ihnen unglaublich viel über so Kompromissfindung lernen kann. Wenn es Leuten gelingt, diesen Kompromiss zu finden, mit dem beide okay sind, dann hält das dann auch lange.
Kompromisse sind das A und O. Oder was heißt das A und O? Aber man muss einfach Kompromisse eingehen. Das ist am Anfang war auch kein Geld da. Das war immer viel zu knapp und dann die Kinder, das ist auch immer ein Thema, wo man irgendwie gucken muss, wie man sich einig wird. Und ich denke, also mit dieser Langzeitehe, da kenne ich viele Ehepaare, die lange verheiratet sind, aber noch zusammen sind, weil sie ja im Haus wohnen und weil viele Frauen finanziell ganz schlecht dastehen würden, wenn sie sich trennen. Und so geht es halt vielen Frauen. Und die scheuen dann die Trennung und arrangieren sich dann. Das hat sich ja heute auch verändert. Ne? Früher ist die Frau ja nicht arbeiten gegangen. Ich habe ja meine Ausbildung nach dem dritten Kind gemacht und habe danach auch gearbeitet, erst halbtags und habe dann also bis zur Rente gearbeitet. Und ich habe viele Bekannte, die nie gearbeitet haben. Also in meinem Alter sind schon viele auch noch bei den Kindern geblieben. Und heute ist es ja so, dass die Frauen alle ihren Beruf haben und arbeiten gehen. Und das finde ich auch gut so. Und wenn die Kinder gut versorgt sind, und ich sehe das auch bei meinen Kindern und Schwiegerkindern, da sind die Rollen aufgeteilt. Und die sind so, dass also beide am Haushalt beteiligt sind. Und mein Sohn und auch die Schwiegersöhne, die kochen fantastisch. Also Das hat sich wirklich verändert.
Das ist auch eine Sache, die ja heutzutage einfach ein bisschen besser ist. Also nicht nur, dass wir, glaube ich, auch ein bisschen weniger Angst haben vor Trennungen, sondern dass wir auch die Möglichkeit haben zu sagen, ich trenne mich und ich bin immer noch selbstständig in meinem Tun und bin nicht abhängig von einer anderen Person.
Die nächste Aussage schließt da auch so jetzt ein bisschen dran an. Und zwar, jüngere Generationen sind unabhängiger in ihren Beziehungen und laufen heutzutage eher vor Problemen weg, als sie anzugehen.
Sie haben es, ja, leben lockerer in ihren Beziehungen, das glaube ich auch. Das hat sich verändert. Aber mit dem Weglaufen, das ist wie das, was ich vorhin gesagt habe. Natürlich, früher konntest du gar nicht so einfach weglaufen. Und heute ist es halt, weil die Frau selbstständig ist, ist es einfacher, dann zu gehen. Ich glaube, manche machen sich es vielleicht zu einfach. Das, was ich vorhin sagte, das passt nie mehr. Aber ich finde es auch irgendwo gut, dass man sich trennen kann.
Vielleicht machen wir das ein bisschen zu voreilig, aber ich finde schon, dass wir mehr für uns einstehen und wenn wir wissen, dass uns etwas nicht gut tut, dass wir dann sagen, dann gehe ich eben.
Dann haben wir die letzte Aussage, über die, glaube ich, auch öffentlich immer wieder diskutiert wird, und zwar, die Ehe ist nicht mehr zeitgemäß.
Da haben wir gerade die letzten Tage drüber gesprochen oder gestern Abend sogar. Was ich auch nicht wusste, da ging es darum, dass viele nicht mehr heiraten und auch Kinder haben. Und das war eigentlich so vor ein paar Jahren noch so, dass man gesagt hat, ja, wenn die nicht verheiratet sind, dann haben die Frauen ja gar keine Rechte. Und also gestern Abend wurde ich eines Besseren belehrt, dass das wohl nimmer so ist, dass ich dann wenig Rechte habe. Das ist wohl jetzt eher gleichgestellt, bin ich leider nicht ausreichend informiert. Aber das finde ich halt am wichtigsten, ne? Gerade auch jetzt auch ohne Kinder, dass man die gleichen Rechte hat und keiner benachteiligt aus der Beziehung rausgeht. Und wenn Kinder da sind, finde ich es nochmal sehr wichtig, weil häufig ja doch die Frau die ersten Jahre zu Hause bleibt. Ihr fehlen ja dann auch Rentenjahre und alles. Und das finde ich dann schon wichtig, dass die Frau da genauso abgesichert ist oder die gleichen Rechte hat wie der Mann, dass sie nicht benachteiligt ist.
Ja, da stimme ich dir zu. Also ich finde, dass auf eine lange Beziehung zwangsläufig nicht mehr eine Ehe folgen muss. Das soll jeder so entscheiden, wie er das für gut hält. Und wenn er nicht heiraten möchte, dann möchte er nicht heiraten. Aber ich finde, dass dann trotzdem immer noch ein bisschen mehr getan werden sollte. Also weil es gibt ja immer noch diesen besonderen Schutz der Ehe. Und ich würde aber, dass es trotzdem andere Partnerschaftsmodelle sind, die dem so ein bisschen gleichgestellt sind, einfach um diese Person auch abzusichern, sei es irgendwie beim Erbrecht auch, wenn jetzt eben die Person, wenn der Mann stirbt oder wenn die Frau stirbt, dass der Partner oder die Partnerin dann zumindest Recht hat und sich nicht dann in der Trauer noch damit umschlagen muss, wie kriege ich jetzt das Erbe, das er mir ja eigentlich gegeben hat oder sie.
Ja, das wäre ja auch mit der Rente oder ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn das Paar nicht verheiratet war, also ältere Paare, die ich kenne, wenn sie wieder heiraten, ist die Rente weg vom Mann. Oder wenn man nicht verheiratet war, kriegt man gar nichts von der Rente, ne? Und das ist schon die Frau ist dadurch immer wieder benachteiligt.
Ja, also ich finde, da muss man schon auch immer noch ein bisschen mehr tun.
Wir sind viel in Frankreich. Wir haben da ein kleines Grundstück oder ein Grundstück und ein Häusel. Und da haben wir auch gehört, die Franzosen, wenn die verheiratet sind und trennen sich, die machen das einfach alleine, ohne Scheidungsrichter. In Deutschland ist es ja nochmal ein ganz tolles Geschäft, ne?
Das waren die Aussagen. Jetzt machen wir normal weiter quasi. Es gibt ja Aussagen wie, man heiratet, wenn man lange zusammen ist, oder man heiratet, bevor das Kind kommt, oder man zieht nicht vor der Ehe zusammen. Das sind ja alles Erwartungen, die an so eine Ehe gestellt werden oder zumindest wurden. Und wie beeinflussen denn solche gesellschaftlichen Erwartungen die Vorstellung von Beziehungen und wie hat sich das verändert?
Also ich glaube, das hat sich verändert, das ist lockerer und das finde ich auch gut so. Den Druck haben die jungen Paare nicht mehr, soweit ich das mitbekomme.
Also meine Eltern kommen aus Polen und früher war es noch Brauch, der Braut am Hochzeitstag Myrrhe ins Brautkleid zu stecken für die Jungfräulichkeit. Und das ja, steht ja sinnbildlich dafür, dass es schon auch, vielleicht ist es aber auch damit begründet, dass eben früher mehr die Kirche noch was zu sagen hatte und man die Werte von der Kirche mitgenommen hat ins alltägliche Leben. Aber heutzutage ist es viel lockerer oder zumindest diese gesellschaftlichen Erwartungen sind nicht mehr so präsent, wie sie früher noch waren.
Ja, ich komme aus katholischem Elternhaus und bei mir war das dann so, so wie du vorhin gesagt hast, ein schönes Fest, ein tolles Kleid, ein langes Kleid, schön. Und da hat meine Mutter gesagt, so ein langes Kleid und weiß auch nicht, du bist nicht mehr unschuldig, dann geht das nicht. Und damit war das lange Kleid und das ja tolle Fest. Wir hatten ein kleines Familienfest, aber da traue ich nicht nach. Aber das lange weiße Kleid hätte mir schon auch mal gut gefallen.
Jetzt wollen wir ein bisschen so darauf eingehen, auf die Form von Beziehungen. Wir haben es immer mal wieder schon angesprochen, aber mittlerweile wird ja viel offener verschiedene Beziehungsmodelle gelebt. Sei es jetzt gleichgeschlechtliche Beziehungen, Beziehungen mit mehreren Partnern, offene Beziehungen. Da gibt es ja mittlerweile sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie man zusammenlebt, ohne vielleicht auch als Paar zu sein, wie es im klassischen Sinne verstanden wird. Was haltet ihr erstens von solchen Beziehungen? Und da auch die Frage an dich, gab es das früher auch schon oder war es vielleicht sogar eher im Geheimen?
Ja, also ich finde Beziehungen, das Wichtigste ist, dass alle Beteiligten zufrieden sind und glücklich sind, finde ich auch ganz wichtig. Und genau das, was du sagst, früher gab es das garantiert auch, aber im Geheimen. Und gerade, ich habe auch jetzt wieder Bücher gelesen, gleichgeschlechtliche Beziehungen, wenn die aufflogen, da sind die ja zum Teil ins Gefängnis gekommen. Das war ja eine Straftat und das finde ich ganz fürchterlich. Ich kann nur so leben, wie ich bin und nicht irgendwie mich verstellen oder davon wird keiner glücklich, da wird man krank.
Ja, das sehe ich genauso. Und ich finde, diese Beziehungen können funktionieren, wenn es für die Personen funktioniert. Ich glaube, dass in so offenen Beziehungen und in Situationships, dass da aber Kommunikation ganz wichtig ist. Solange die beiden oder die Personen in der Beziehung offen miteinander kommunizieren und es für sie vollkommen in Ordnung ist, dann kann das auch alles ganz gut funktionieren.
Denkt ihr, dass die jüngeren Generationen weniger kommunizieren in ihren Beziehungen als die ältere Generation? Wie würdet ihr das einschätzen? Hat man auch damals schon jedes Problem in der Beziehung angegangen und darüber geredet? Oder war das vielleicht doch eher Typsache?
Manchmal hat man vielleicht nicht alles beredet. Und heute, ich glaube, die reden sehr viel übers Handy. Selbst im Restaurant sitzen junge Paare da und beide haben das Handy im Anschlag und unterhalten sich per Handy. Also ich habe jetzt gerade von jemand gehört, da saß das Gegenüber mit dem Handy da und dann hat diejenige ihr eine WhatsApp geschrieben, die Realität sitzt dir gegenüber. Also es ist wirklich, ich glaube, dass sie viel kommunizieren, aber das ist oft nicht verbal, sondern läuft über die Medien. Da läuft viel mehr.
Ich glaube aber, dass wir auch trotzdem einen stärkeren Fokus auf so mentale Sachen legen. Also dass wir viel mehr über unsere eigene mentale Gesundheit sprechen in der Beziehung, weil wir, glaube ich, uns oder gelernt haben, dass es in Ordnung ist, so ein bisschen Schwäche zu zeigen und dass wir dann auch offen sagen, vielleicht brauche ich eine Therapie, vielleicht brauchen wir eine Therapie, weil gerade alleine schaffe ich das nicht.
Das finde ich gut.
Jetzt haben wir schon gesagt, es braucht Kompromisse in der Beziehung oder in der Ehe. Es braucht Kommunikation, die super wichtig ist, und Bedürfnisse mitteilen. Was würdet ihr sagen darüber hinaus? Was braucht es für eine gute Beziehung oder Ehe?
Vertrauen.
Und Respekt.
Richtig.
Auch so eine Balance, also dass man immer auf Augenhöhe ist.
Ja, das ist ja heute mehr die Balance. Ne? Das war ja vor 50 Jahren, war halt die Frau einfach dem Mann nicht gleichgestellt. Ne? Und das war auch, als ich meine Ausbildung gemacht habe, das war schon, haben manche gesagt, ja, an deine Kinder und so. Da habe ich aber gesagt, ich habe noch ein Leben nach den Kindern und da möchte ich einen Beruf haben und habe das dann auch durchgezogen. Ne?
Das finde ich eigentlich auch schön, immer wieder so positive Geschichten zu hören von Frauen, die in den Jahren, in denen es eben sie nicht gleichgestellt waren, es trotzdem geschafft haben, sich ihre Freiheiten zu nehmen, ja. Kommen wir auch schon zur letzten Frage und vielleicht auch ein bisschen schwierig, aber welchen Rat würdet ihr denn eurem jüngeren Selbst geben in Bezug eben auf Liebe und Beziehungen?
Bei mir wäre es, dass ich mich nicht selbst als Person vergesse, dass man auch immer dran denkt, dass die Beziehung so ein Plus ist zu der Person, die man sowieso schon ist.
Ja, ich denke, das ist wirklich wichtig, dass man sich selbst nicht vergisst. Und also ich kümmere mich mehr um mich selbst, seit es möglich ist. Ne? Ich habe dann Bauchtanz gemacht, ich habe Klarinette gelernt, wo meine Mutter dann mal gesagt hat, ah Mensch, das musst du nicht auch noch machen. Ne? Und da habe ich gesagt, du nimmst mir genau das, was für mich gut ist. Ne? Hat sie, also ich soll mich doch mehr um meinen Mann und die Familie kümmern. Ne? Das wäre wichtiger.
Das war's dann tatsächlich auch schon mit der heutigen Folge von Alter, Generationen diskutieren. Vielen Dank für eure offenen und auch ehrlichen Antworten. Danke, Michaela, dass du bei uns warst.
Gerne.
Und wir hoffen natürlich, euch hat die Folge gefallen. Und vielleicht diskutiert ihr auch beim nächsten Kaffee und Kuchen mit euren Großeltern über die Liebe. Für Kritik und Anmerkung könnt ihr uns gerne schreiben und schaltet auch gerne ein bei der nächsten Folge. Da geht's um Wein und Frauen. Alla hopp, macht's gut und denkt dran, redet mehr miteinander. Das war Alter, Generation diskutieren, ein Podcast der Rheinpfalz.
Und wenn ihr jetzt schon die nächste Folge hören wollt, könnt ihr das auch sofort tun, denn für unsere Rheinpfalz-Abonnenten sind die nächsten Folgen schon online unter www.rheinpfalz.de/alter.
Für diejenigen ohne Abo erscheint die nächste Folge jeden Donnerstag immer um 18 Uhr.
Auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt.
Und wusstet ihr, dass die Rheinpfalz noch andere spannende Podcasts hat? Hört rein unter www.rheinpfalz.de/podcasts.